In the 60s, it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only Free FM.
Herzlich willkommen bei Free FM. Mein Name ist Anja Schulz. Wir haben heute eine Sondersendung geplant, beziehungsweise wir machen heute eine Sondersendung. Und ich habe ganz viele Gäste hier. Jetzt sage ich erstmal einfach Hallo in die Runde. Sagt mal was, dass man hört, dass ihr da seid.
Ja, hallo, guten Abend.
Gut, so. Jetzt sage ich auch, zu wem diese Stimmen gehören. Also ich fange mal des Respekts halber mit eurem Lehrer an. Und zwar haben wir hier den Werner Pistracher, Lehrer für katholische Religion und Englisch am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn.
Ja, hallo, herzlichen guten Abend.
Wunderbar, so. Und der Herr Pistracher hat uns sein P-Seminar mitgebracht. Ist das so richtig?
Das ist richtig, ja.
Okay.
So kurz für Projektseminar.
Gut, das P-Seminar ist nicht ganz vollständig, aber der größte Teil ist da. Ich ratter jetzt mal kurz die Namen runter, damit auch alle Eltern wissen, dass alle hier angekommen sind. Und zu meiner Rechten habe ich den Thomas Worschech, der mir hoffentlich hier nachher auch noch mal ein bisschen was helfen wird. Das schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Dann haben wir, weil wir jetzt eh schon bei den Herren sind, nehmen wir noch den nächsten Herren, den Michael Harmuth. Dann haben wir die Stefanie Miller. Dann haben wir die Madeleine Hirschberger und die Lisa Kuhnen. Soweit noch kein Fehler eingebaut, ne? Wunderbar. So, das war jetzt hier der spaßige Teil. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil, worum es heute in der ganzen Geschichte hier geht. Ihr seid ein P-Seminar oder ein Teil eines P-Seminars und habt etwas ganz Besonderes gemacht. Und zwar, der eine oder andere Hörer wird ja wissen, es gibt Länder, die Todesstrafen haben und auch vollstrecken. Eines dieser Länder ist die USA. Und es gibt etliche Leute, die sehr, sehr lange im Knast sitzen und auf ihre Todesstrafe warten und teilweise natürlich, oder vielleicht auch alle, behaupten, das ist zu Unrecht, ich bin unschuldig. Und einen davon habt ihr im Grunde genommen innerhalb eures Projektseminars quasi behandelt, weil der hat nämlich was Besonderes gemacht, und zwar hat er ein Buch geschrieben. Wir reden von Charles D. Flores oder Charles Don Flores, der sitzt in Texas in der Death Row, so heißt es. Und ihr habt das ganze dicke englische Buch von ihm, was über 230 Seiten ging, habt ihr aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Mein Respekt. So, und jetzt kommt noch etwas Besonderes für heute Abend, kurz und knackig, weil wir, wenn das alles so funktioniert, diese Sendung als CD auch rüberschicken wollen zum Charles, der leider nicht so gut ins Internet kann in seiner Zelle. Deswegen werde ich jetzt das Ganze kurz auch nochmal begrüßungsmäßig auf Englisch versuchen hinzukriegen. So Charles, some words to you in English that you know who is here and what we are doing today. This is a broadcast, especially because of this project, Werner Pistracher and the students or pupils?
Students
made in the last 1.5 years. Most of the time, or the last remaining minutes of our broadcast, we will only talk German. So we just want to say hi to you, and that we will show the listeners of Radio Free FM what you wrote in your book and what is the theme about your daily routines and everything. So is there anything I forgot? Just maybe Werner can say some words so you can hear his voice for the first time, I guess.
Yes, it's okay. It's the first time. I once talked to your mother, Charles. Charles's mother is called Lily Flores, and we talked to each other on the phone. The book is called Warrior Within in English, and it's called Unschuldig in der Todeszelle in German. And I give it back to you because I'm so nervous that I can hardly speak here today.
Especially English. So this is our quick excursion to the English language, and now we will go on just in German. But I hope our CD will reach you, and at least you hear some voices, and you know, even here in Germany, some people care about you. Genau, so, der Herr Pistracher hat es gerade schon angesprochen. Das Buch vom Charles, der also seit 1999 in der Todeszelle sitzt, und eifrig Revisionsstufen durchschreitet, heißt auf Englisch Warrior Within. Und in der deutschen Version, und dazu erzählt ihr uns gleich ganz viel, ist das Unbesiegt, unschuldig in der Todeszelle. Vielleicht mal gleich eine Frage an euch Schüler, die ihr ja da hauptsächlich dran gearbeitet habt. Vielleicht, wenn die Madeleine uns das mal kurz irgendwie erläutern kann, also warum habt ihr überhaupt gerade dieses Seminar gewählt als Seminarthema halt damals, beziehungsweise es gab ja für euch auch andere Alternativen, was wären denn so alternative Themen gewesen? Also wie sieht es mit dir aus, Madeleine? Warum hast du überhaupt dieses Seminar gewählt?
Also ja, das gab ziemlich viel Auswahl. Zum einen Eventmanagement oder Firmengründung, aber auch Bildhauerei oder anderes. Und ich persönlich habe mich jetzt für das Seminar entschieden, aus verschiedenen Gründen. Zum einen stand für mich von vornherein fest, dass ich in Englisch Abitur mache und dachte, das ist vielleicht eine ganz gute Übung. Und ja, das Thema Menschenrechte finde ich auch ziemlich interessant und ich habe mich davor jetzt noch nie so wirklich damit befasst und dachte, das ist vielleicht ganz interessant, mal mehr darüber zu erfahren. Und ja, außerdem macht man hier ziemlich tolle Erfahrungen, wie in dem Radio zu sein, ist mir auch nicht jeden Tag.
Ja, stimmt. Also die Bildhauer, die hätten wir hier schwer reingekriegt, wenn die ihre Granitblöcke hätten anschleppen sollen. Das ist wohl wahr.
Ja, ganz genau. Und ja, mit der Vorstellung dann am 31. Januar oder ja, allgemein an dem Buch teilzunehmen, ist ja eine ziemlich tolle Erfahrung. Und gleichzeitig hilft man dem guten Mann ja noch. Mhm. Und ja,
okay. Deswegen. Schon interessant, ne? Ja. Also das mit den Bildhauern, das hätte ich auch bleiben lassen, weil das wäre gar kein Thema für mich gewesen. Das wäre sehr abstrakte, sehr moderne Kunst geworden, wenn ich da mitgemacht hätte. Vielleicht fangen wir aber mal chronologisch doch so ein bisschen weiter vorne an, da das ganze Jahr letzten Endes von Ihnen, Herr Pistracher, ausgeht oder ging. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, das ist ja nicht so alltäglich, dass eine Schule oder ein Teil einer Schule in Deutschland das Buch von einem Todeskandidaten aus den USA übersetzt.
Ja, eine nette Kollegin hat mich auf dem Kollegstufengang einfach angesprochen oder sind wir so ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, es ist so schade. Ich habe in der 11. Klasse angefangen, das Buch zu übersetzen und ganz viele haben es nicht geschafft, die Kapitel fertig zu übersetzen und es wäre noch viel zu viel Arbeit. Und dann hat diese nette Kollegin, ich glaube, sie hieß Frau Höret, vorgeschlagen, mach doch ein P-Seminar draus. Und der Gedanke hat dann einfach weitergearbeitet in mir. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee, weil dann habe ich Leute an der Hand, die mich da wirklich unterstützen wollen, auch bei dem Übersetzen, beim Layouten, beim Lektorat oder was auch immer da anfällt, nur alles, bis das Buch wirklich erscheinen kann in Deutschland. Und das habe ich dann vorgestellt in den 10. Klassen und da war eigentlich schon eine sehr positive Resonanz. Ganz viele haben da eigentlich schon gesagt, ja, also das klingt schon sehr interessant, mal wirklich dabei zu sein, ein Buch zu übersetzen und zu veröffentlichen, das reizt mich. Und so ist die Idee eigentlich entstanden damals.
Wobei das ja eigentlich, ich sag mal halt, ich finde, das ist ein Riesenprojekt, also im Original 235 Seiten oder was, finde ich, ist jetzt nichts, was man mal so eben als kleine Projektarbeit macht. Wie viele Schüler waren insgesamt oder sind insgesamt in diesem Projekt, also in diesem P-Seminar?
Das P-Seminar ist mit 10 Leuten gestartet und im Moment sind es 9 Leute, die noch dabei sind.
Okay, und die haben also da wirklich jetzt 1,5 Jahre das Ganze durchgezogen, in gewisser Weise natürlich auch unter einem gewissen Druck, weil ihr werdet ja dafür benotet. Ihr macht das ja nicht so hobbymäßig, sondern das ist ja wirklich eine benotete, sozusagen leistungsrelevante Arbeit.
Ja, trotzdem muss man natürlich sagen, selbst Noten hin oder her, es ist ganz richtig viel Arbeit und wer sich für dieses Seminar entschieden hat, hat es wahrscheinlich vorab auch schon ahnen können, dass man hier viele Arbeitsstunden einfach reinstecken muss, bis ein Buch auf Deutsch erscheinen kann.
Okay. Wir haben jetzt schon gesagt, also der ursprüngliche Autor, also der Originalautor dieses Buches, Charles D. Flores, sitzt also seit 1999 im Todestrakt in Texas, hat, wie vielleicht viele, irgendwann halt mal oder gleich gesagt, ich war es nicht, ich sitze zu Unrecht. Was war ursprünglich das Vergehen, weshalb er einsitzt?
Also es wird ihm ein Raubmord zur Last gelegt. Aber vielleicht kann ich dazu gleich die Geschichte erzählen, wie ich überhaupt zu ihm gekommen bin, wie der erste Kontakt zustande gekommen ist. Ich habe damals im Jahr 2000 bei Amnesty International angerufen und habe gesagt, ich mache gerade in der 10. Jahrgangsstufe Thema Todesstrafe. Habt ihr mir da irgendeinen so einen Todeskandidaten, der unschuldig in der Todeszelle sitzt, damit die Schüler nicht einfach nur wieder Fakten auswendig lernen für und gegen die Todesstrafe, sondern dass man da auch quasi Anschauungsmaterial hat und wirklich einen aktuellen Fall herzeigen kann. Denn die Schüler spricht es ja, glaube ich, deutlich mehr an, wenn es mit einer Person verknüpft ist, als wenn man das einfach nur wieder theoretisch bespricht und dann irgendwelche Daten auswendig lernt, wie viele in Amerika in der Todeszelle sitzen oder so. Also Amnesty-Recherche hat halt ergeben, dass viele Sachen in seinem Prozess schiefgelaufen sind und dass er deshalb höchstwahrscheinlich unschuldig ist. Also ein Punkt wäre, dass eine Augenzeugin bei einer ersten Gegenüberstellung ihn nicht erkannt hat, gesagt hat, der Täter ist nicht dabei. Zweites Indiz, es gibt keine DNA-Spuren von ihm am Tatort, nur von anderen Personen. Und das dritte ist nur, dass kein einziger Entlastungszeuge gehört worden ist von denen, die bestätigen hätten können, dass er nicht am Tatort war zu der Zeit. Also mittlerweile habe ich natürlich auch nach 13 Jahren Briefwechsel mit ihm auch persönlich die Überzeugung, dass er unschuldig ist. Aber damals waren natürlich die Daten und Fakten von Amnesty ausschlaggebend, dass ich mich mit dem Fall beschäftigt habe und den auch mittlerweile an hunderte Schüler rangetragen haben, die mir auch immer wieder unterstützt haben.
Das war nämlich halt auch so ein Gedanke von mir, so in den Vorgesprächen. Natürlich kann niemand von denen, die jetzt hier anwesend sind oder die bei dem Projekt mitgearbeitet haben, das nun zweifelsfrei beurteilen, inwiefern da halt die Aussage von ihm nun richtig oder nicht richtig ist. Aber man kann natürlich halt auch anhand von solchen Fakten, die halt auf dem da quasi auf dem Plan sind, beziehungsweise halt auch anhand von einer gewissen Wertung oder von einer gewissen Expertise über Amnesty International, kann man halt nun mal doch davon ausgehen, dass er halt einer von den Fällen ist, die im Zweifelsfall halt wirklich zu Unrecht mit der Todesstrafe bedroht sind. Aus unserer Sicht ist es natürlich schrecklich, dass er da jetzt schon 13, fast 14 Jahre sitzt, aber aus seiner Sicht oder sagen wir es mal halt auch im Hinblick auf die Dauer, dass er so lange jetzt noch lebt, ist es eigentlich gut. Ne? Also diese Durchschreitung der Revisionsstufen braucht halt so ihre Zeit, hatten Sie mir vorher auch schon erzählt. Wenn es schneller geht, wäre nicht gut. Ne?
Ja, also mittlerweile hat er praktisch eine Einstellung gekriegt, dass er jede Sekunde oder dass er jede Zeit, die er noch hat, eigentlich schätzen kann auch. Ich meine, das kann man sich, glaube ich, wenn man hier daheim sitzt oder selbst hier im Radiostudio nicht wirklich vorstellen, wie das ist, wenn das eigene Leben so bedroht ist in der Form. Da sagt man dann leichtfertig mal, bevor ich da 20 Jahre lang rumsitze und eigentlich mein Leben keinen Sinn hat, da wäre ich lieber tot oder so. Aber von dem, was er schreibt, ändert sich diese Einstellung schon ziemlich deutlich, wenn es dann wirklich ans eigene Leben geht.
Wenn wir jetzt mal vielleicht eine von den Damen, nehmen wir doch mal die Steffi, mal fragen. Ihr habt ja euch in erster Linie mal als Einstieg sozusagen halt an die Übersetzung von dieser ganzen Geschichte gegeben. Und ich meine, das ist ja ein ordentliches Buch, richtig? Gab es da für euch, die ihr ja nun mal alle auch nicht Muttersprachler seid im Englischen, gab es da irgendwie besondere Herausforderungen oder war das für euch mit irgendwelchen besonderen Problemen behaftet?
Ja, natürlich kann man ja nicht alles aus dem Englischen wortwörtlich übersetzen und dadurch muss man auch in der deutschen Sprache fit sein, also sich mit dem deutschen Satzbau auseinandersetzen. Das bedeutet, es ist eigentlich ein englisches Seminar, aber man muss eben auch in Deutsch sehr fit sein. Und zusätzlich kam natürlich auch, dass wir das Buch nicht alleine, sondern eben zu neunt oder auch zu zehnt übersetzt haben. Und dadurch muss man auch miteinander absprechen, wie man jetzt das übersetzt hat, dass es eben einen flüssigen Fließtext da gibt.
Okay. Da haben Sie, Herr Pistracher, dann ja auch immer noch so ein bisschen, sage ich mal, halt steuernd eingegriffen. Oder wie haben Sie es gemacht, dass es letzten Endes so quasi in einer Sprachfarbe entstanden ist?
Ja, einzelne Begriffe habe ich einfach mal vorgegeben, damit die einheitlich benutzt werden durchgehend und habe dann natürlich die einzelnen Teile sind ja bei mir immer zusammengeflossen noch und ich habe da ja überall mal drüber geschaut und das alles doch durchkorrigiert. Also mittlerweile ist es ein Buch aus einem Guss, wo man glaube ich keine Brüche mehr finden kann, keine größeren.
Da gehe ich mal von aus, dass das jetzt so mittlerweile ganz gut gediehen ist. Was ich mir vorstellen kann, beziehungsweise ich weiß nicht, wie ist das so mit Musik eigentlich in den Todeszellen? Haben die irgendwie Zugriff auf Musik generell? Oder wir hatten letztens hier das Thema Nelson Mandela, also der hat innerhalb von seinen paar und 20 Jahren, die er inhaftiert war, keinen Musikzugriff gehabt.
Also Charles hatte immerhin einen kleinen Vorteil, also nachdem er einige Wochen im Todestrakt war, hatte er Zugang auch zu, die haben so kleine Steckdosen in den Einzelzellen, wo sie dann auch im Shop quasi mit dem Geld, wenn man es halt hat, kann man sich Kopfhörer kaufen, die hat er mittlerweile, und da kann er Musik hören in der Zelle.
Wunderbar. Na, dann ist es ja bei uns hier alles zum Glück ein bisschen einfacher, und deswegen machen wir jetzt auch mal zwischendurch auch ein bisschen Musik.
Thank you very much.
Herzlich willkommen zurück bei Radio Free FM. Wir haben heute hier eine Sondersendung zu einem Projekt vom Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium aus Weißenhorn, beziehungsweise zu einem Teil davon. Ich habe hier den Werner Pistracher und seine Schüler sitzen, die das Buch Warrior Within auf Deutsch übersetzt haben. Viele, viele Seiten aus dem Englischen. Auf Deutsch heißt das Buch Unbesiegt, unschuldig in der Todeszelle. Wird bald hier ganz normal als Buch zu kaufen sein. Dahin war es ein langer Weg. Und es ist eine Sache, dass das Ganze natürlich übersetzt werden musste. Und diese Übersetzungsarbeit, sage ich mal halt, die mussten sie ja erstmal irgendwie aufteilen unter ihren Schülern, sage ich jetzt mal. Wie ist denn das so damals? Wie ist denn das so abgelaufen? Haben Sie im Grunde genommen halt das ganze kapitelweise aufgeteilt, oder wie haben Sie das damals gemacht?
Ja, ich habe es eigentlich seitenweise aufgeteilt, weil die Kapitel sehr, sehr unterschiedlich lang sind. Also es gibt Kapitel, die sind bloß 2 Seiten lang, und andere sind 15 oder noch mehr Seiten lang. Das wäre nicht fair gewesen. Deswegen habe ich im Prinzip 10 Seiten für die Übersetzungsarbeit an Pärchen, also Paare, weitergegeben. Immer 2 Schüler gemeinsam haben sich dann um diese 10 Seiten gekümmert und die dann bei mir abgegeben sukzessive, und ich habe dann immer wieder 2 Seiten von denen gekriegt, die sie fertig hatten, und die habe ich dann Korrektur gelesen und noch weiter bearbeitet.
Okay. Die Übersetzung, sage ich mal halt, erfolgt ja quasi erstmal in die Rohversion oder ins Grobe. Neben mir sitzt der Thomas. Ich glaube, Thomas, du warst so federführend beteiligt an dieser ganzen Geschichte, das auch noch zu layouten. Wie war das damals, oder wie war das halt für euch mit dem Layout? Gab es da irgendwie besondere Herausforderungen, oder habt ihr das ganz banal, sage ich mal, halt reingehackt, beziehungsweise kam das in digitale Version schon bei euch an und ihr habt es dann halt in ein Textverarbeitungsprogramm reingehackt? Wie war das?
Also schönen guten Abend erstmal. Ja, mein Auftrag war ja quasi, das Ganze zu formatieren, also die Übersetzung in das richtige, in das E-Book-gerechte Format zu bringen, beziehungsweise in das Format, wie die Druckversion das eben verlangt. Ja, es gab schon diverse Komplikationen. Also man musste sich ja an bestimmte Richtlinien halten von unserem Herausgeber, das das E-Book dann veröffentlicht. Ich musste das Ganze dann erstmal vom Herrn Pistracher, musste ich die Übersetzungen per E-Mail erstmal verarbeiten. Das waren andere Formate, wie ich es jetzt auf dem Computer hatte. Das war schon mal die erste Hürde. Ich musste das Ganze umformatieren in mein Textprogramm quasi. Ja, und ansonsten muss man das dann eben schauen, wie man das hinkriegt mit den Textverarbeitungsprogrammen. Die Silbentrennung beachten, die Zeilenumbrüche. Man muss die Bilder richtig einfügen und schauen, dass keine Leerzeilen vorhanden sind. Und ja, das stellt schon gewisse Problematik dar. Wir sind ja in dem Bereich eigentlich blutige Anfänger, muss ich mal sagen. Ich habe einfach drauf losgearbeitet, habe mein Bestes gegeben. Und war dann letztendlich auch verantwortlich für das Cover und die Rückseite von dem Buch, also das ganze Design. Habe mir das halt mal überlegt. Bei Photoshop habe ich dann so ein paar Designs erstellt. Habe das ja einfach mal drauf losgearbeitet eigentlich.
Okay. Ja. Du hast das ja zusammen mit dem Michael gemacht. Ich glaube, ihr wart die 2 Layouter, oder?
Ja, genau.
Ja. Ja. Aber habt ihr auch denn in der Übersetzungsarbeit sozusagen vorher selber auch noch mitgemacht schon?
Ja, genau. Ja. Das haben wir alle gemeinsam gemacht, und dann später haben wir das aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Die einen haben das Fundraising übernommen, also die Sponsorensuche. Die anderen übernehmen eher die Organisation, zum Beispiel jetzt die Veranstaltung am 31. Januar, wo wir unser Buch präsentieren. Und wir waren eben dann verantwortlich für das Layouting,
Das heißt, ihr habt das ganze Buch, weil ihr habt ja wirklich quasi jedes Wort, sag ich jetzt mal quasi, angefasst. Ihr habt das ja dann zigmal gelesen, oder?
Ja, also...
Weil wenn ihr die ganzen Silbenumbrüche und das alles euch auch nochmal genauer anguckt?
Ja, und vor allem war es eben auch problematisch, dass wenn wir beide gleichzeitig gearbeitet haben an einer Textdatei, dann mussten wir es immer hin und her schicken und da wieder was ausbessern und so. Das hat uns einige Stunden gekostet. Aber
ja, da habt ihr auch Teamwork gelernt.
Ja, wir mussten schon verschiedene so Instanzen eigentlich durchlaufen. Es ging dann immer über E-Mail-Kontakt mit dem Herrn Pistracher. Also wir haben das dann quasi abgeschickt, haben gesagt, ja, ist das so in Ordnung, können wir das so veröffentlichen? Und dann hat er natürlich als erfahrener Lehrer noch Fehler entdeckt, dass die Silbentrennung zum Beispiel nicht adäquat übernommen wurde. Und dann haben wir das dann nochmal überarbeitet, hin und her. Und jetzt letztendlich sind wir eigentlich praktisch fertig. Sind wir jetzt auch froh drüber, weil das war jetzt schon also wirklich viel Arbeit, die wir da reingesteckt haben.
Also das glaube ich, das hört sich für mich irre an. Damit wir jetzt die ganze Zeit nicht nur über dieses Buch erzählen und über eure immense Arbeit, die da drin steckt, habt ihr denn mal was für uns mitgebracht?
Ja, hallo, also ich lese euch jetzt aus dem 4. Kapitel vor. Wenn ich jetzt zurückschaue auf diese ersten Stunden im texanischen Todestrakt, dann bin ich überrascht. Ich hätte nämlich damals nie gedacht, dass ich jemals fähig sein würde, diese Erfahrung in Worte zu fassen, die sie auch nur anderen beschreiben. Jemanden, der das nicht durchgemacht hat, ist kaum zu vermitteln, wie es sich anfühlt. Ich fühlte mich, als hätte man mich mitten in der Nacht in ein tiefes, dunkles, eisiges Meer geworfen, ohne Hilfe weit und breit. Dieses Gefühl ist schlimmer als zu sterben. Der Tod würde nämlich nur für ein paar kurze Augenblicke schmerzhaft sein. Ich jedoch starb 1000 Tode, denn das Leben im Gefängnis ist ein langsamer, qualvoller Tod. Es quälte mich mit kleinen Stichen und saugte mir mit jedem Atemzug einen Teil meiner Lebenskraft aus. Als meine Gedanken auf dem Grund dieses eisigen Meeres aufschlugen, fühlte ich instinktiv, dass ich nur zwei Möglichkeiten hatte, am Boden zu bleiben und zu sterben oder mich an die Oberfläche zu kämpfen. Wenn man ganz unten ist, versteht man, wie man sich das eigene Leben nehmen kann. Und man lernt, dass es eines der schlimmsten Dinge im Leben ist, wenn man die absolute Verzweiflung derart intensiv zu spüren bekommt. Später setzte ich mich auf meine Pritsche und dachte über diesen neuen Ort nach. Plötzlich hörte ich eine Stimme von hinten. Ich drehte mich um und blickte auf die Wand. Dort war ein kleines, tiefes Loch und der Kerl in der nächsten Zelle hatte es geöffnet, was mich total überraschte. Ich schaute durch das Loch und sah sein Auge. Ich sagte, was gibt's? Jetzt konnte ich ihn besser sehen. Er war weiß, groß und dick. Ich heiße Red, sagte er. Du bist neu im Trakt, richtig? Ja, Mann, ich bin der Neue. Mein Name ist Flores. Ich komme aus Dallas. Er fragte mich, was ich vom Bezirksgefängnis so mitgebracht hätte. Ich erzählte ihm, dass ich meine Unterlagen über die Gesetze, ein paar Umschläge und einen Notizblock mitbringen durfte. Red erzählte mir, wenn ein Neuer in den Todestrakt kommt, dann legen alle zusammen und sammeln Dinge, die er brauchen könnte. Es wird nämlich eine Weile dauern, bis du deine ID-Karte bekommst und einkaufen kannst. Nachdem er das gesagt hatte, begannen sich die Zahnräder in meinem Kopf zu drehen. Ich wusste, dass ich hier niemandem etwas schulden wollte, weil das nur der Anfang von vielen Problemen wäre. Deshalb sagte ich zu Red, nein danke Mann, ich brauche nichts. Mir reicht das Zeug, das ich habe. Er ahnte meine Gedanken, lachte über meine Antwort und sagte, nee Mann, so läuft das hier nicht. Die Kumpels hier werden nicht versuchen, ein Spielchen mit dir zu spielen und erwarten keine Gegenleistungen. Sie tun nur das, was auch für sie getan worden ist, als sie in den Todestrakt kamen. Ich dachte noch darüber nach, was Red gesagt hatte, als irgendjemand ihn rief, hey Red. Er ging vom Loch weg und zur Tür seiner Zelle. Eine Stimme von oben fragte ihn, wer ist denn der Neue da unten? Red erklärte, der ist gerade erst angekommen. Sein Name ist Flores und er ist aus Dallas. Plötzlich hörte ich eine Stimme, die mich rief, hör mal, du aus Dallas, que rollo. Ich bin aus Foritos, mein Name ist Polo. Weil er das so gesagt hatte, wusste ich natürlich, dass er, wie ich auch, Mexikaner war und er erzählte mir, dass er ebenfalls aus der Hauptstadt stammte. Ich freute mich, dass ich einen Mexikaner in meiner Nähe hatte, der sogar aus der gleichen Gegend wie ich kam. Da fühlt man sich doch gleich besser. Vielleicht würde es hier ja doch gar nicht so schlimm werden. In einer Situation wie dieser ist es umso wichtiger, etwas Vertrautes, deine eigenen Leute, um dich zu haben. Da brüllt mich plötzlich ein paar Typen von oben an. Einer, der Showtime hieß, und ein anderer namens Prieto waren ebenfalls Mexikaner und in der Three Row untergebracht. Sie unterhielten sich jetzt miteinander und überlegten, welche Dinge sie mir schicken könnten. Polo erzählte mir, dass die Typen im Todestrakt das immer für die Neuen machen würden. Und dass ich mir, wie gesagt, keine Sorgen machen müsse, dass ich danach irgendwem irgendetwas schulde. Er erzählte mir alles auf Spanisch und jetzt fiel es mir leichter, all diese Dinge von meinen neuen Freunden anzunehmen. So, also das war ein kleiner Auszug aus dem 4. Kapitel und ich gebe wieder weiter.
Okay. Also nur für diejenigen, die sich jetzt gerade gewundert haben, was das war. Das war wirklich erste Handinformationen. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch von Charles D. Flores, der in Texas in der Todeszelle sitzt seit über 13 Jahren. Und hier sitzen die Übersetzer dieses Buches, was auf Deutsch unter dem Titel Unbesiegt, unschuldig in der Todeszelle ab Ende Februar.
Eigentlich ab nächster Woche wird es veröffentlicht, okay. Und das müsste eigentlich Ende Januar dann in den Buchläden erhältlich sein als Printversion. Wir arbeiten auch mit einer Weißenhorner Buchhandlung zusammen und als E-Book wird es natürlich auch bei den großen E-Book-Anbietern verfügbar sein.
Mhm. Also jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen in eure Arbeit. Ihr habt das Ganze übersetzt. Schrittweise, stückchenweise, der Herr Pistracher hat zugesehen, dass das Ganze einen roten Faden behält, beziehungsweise als ein Werk aus einem Guss letzten Endes erscheint. Das Layout war mit Sicherheit auch sehr aufwendig, aber generell eure Arbeit an sich mit auch jetzt, wir haben es gehört, also am 31. Januar wird es eine offizielle Vorstellung des Buches geben bei euch in der Schule. Also wer da Interesse dran hat, der kann da auch durchaus hinkommen. Das ist das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn im Buchenweg. Dort gibt es eine Mensa und 19.30 Uhr, das ist ein Freitagabend am 31. Januar, wird das Ganze also offiziell in einem Festakt präsentiert und ich denke mal, ihr macht alle drei Kreuze, dass ihr es gut hinter euch gebracht habt. Vielleicht kann die Lisa uns mal so ein bisschen erklären, aber ansonsten halt, weil gerade fiel auch schon das Stichwort Fundraising und Sponsoren, wie es denn überhaupt so mit diesen ganzen Phasen von dem Seminar an sich war. Also ich sag mal, übersetzen, habt ihr euch vermutlich gedacht, ist der größte Teil, aber es ist ja noch viel, viel Arbeit drumherum gewesen, ne?
Ja, also wie schon gesagt, am Anfang ging es eben wirklich hauptsächlich ums Übersetzen. Wir haben ganz am Anfang so grob die Übersetzung in Partnerarbeit angefangen und später dann sind wir so auch einzeln dann in die kleineren Details gegangen, so Zeichensetzung, einzelne Rechtschreibfehler, solche Sachen. Das war auch ziemlich viel Arbeit. Das haben wir alles auch mehrmals dann eben nochmal durchgelesen und nochmal korrigiert. Und dieses Jahr ging es dann eben auch hauptsächlich wie jetzt gesagt, als es dann stand, die Übersetzung, ging es dann eben hauptsächlich, wie schon gesagt, um Sponsorensuche. Eben allgemein, dass wir eben einen Verlag auch finden, ne? Das Layout musste gemacht werden. Und das war auch ganz schön viel Arbeit, was man am Anfang gar nicht so gesehen hat, was da eben alles dahinter steckt. Mhm. Nicht nur das Übersetzen eben.
Ja. Ja, weil ihr auch, sag ich mal, halt jetzt nicht selber schon irgendwelche Bücher auf den Markt geworfen habt oder auch keine E-Books. Also denke ich mal halt, da sind ganz, ganz neue Aspekte auch für Sie als Lehrer, die man da wieder gelernt hat, oder?
Durchaus, da waren wir sehr, sehr dankbar, dass wir professionelle Beratung gekriegt haben von einem unserer externen Partner, also der Herr Urs Fichtner, ich hoffe, ich darf den Namen hier nennen, von Amnesty International Ulm, war dreimal bei uns und hat uns beraten, wie wir das machen können, dass es Book on Demand gibt, wenn jetzt kein Verlag die Rechte an dem Buch kauft oder so. Und da waren wir eigentlich sehr glücklich darüber, weil auch ich eigentlich als Autor noch nicht aufgetreten bin und da eigentlich sehr froh war, dass wir da Beratung gekriegt haben.
Genau, das ist nämlich etwas, was, sag ich mal, halt in so einem Fall wie dem hier, wo es wirklich jetzt nicht die großen deutschen Verlage Schlange standen, so läuft es also bei Ihnen, das ist Book on Demand, das heißt also wirklich auf Abruf wird jedes Buch gedruckt, einzeln.
Genau, also es funktioniert so. Man bestellt es in einer Buchhandlung, dann wird es dort bei dem Verlag, über EPUBLY ist es zu beziehen, wird es gedruckt und an die Buchhandlungen rausgeschickt.
Okay.
Oder auch privat.
Jetzt würde ich mir vorstellen, also wenn man für mich speziell das Buch für die Frau Schulz druckt, dann kostet das ja bestimmt 598 Euro.
Ja, es hat mich eigentlich auch verblüfft. Ich habe ja schon eine Printversion hier in der Hand, die erste, um es mal anzusehen, wie es ausschaut. Und die hat jetzt mal, also das Drucken selber hat nur 12 Euro gekostet und dann kamen halt nur 2 Euro und ein paar zerquetschte Versandkosten dazu. Also es war eigentlich nicht so arg teuer. Beim Buch selber wird dann noch Mehrwertsteuer dazukommen und der Charles soll natürlich auch was haben, dass er seine Anwälte zahlen kann. Also ein paar Euro müssen wir noch für Autorenhonorar draufschlagen, aber irgendwo so zwischen 15 und 20 Euro wird das Buch dann liegen etwa im Verkauf.
Ja, also eher Richtung 20, weil die ganze Geschichte, das haben Sie ja jetzt nämlich angesprochen, Sie machen das natürlich nicht nur vor dem Hintergrund, wir lernen fröhlich Englisch, sondern das hat halt wirklich einen ernsthaften Hintergrund, damit halt der Charles finanzielle Unterstützung bekommt aus den Bucherlösen, die wir natürlich zuhauf auch hiermit gerne anschieben möchten, um Gerichtskosten, um Anwaltskosten drüben zu bezahlen. Also von daher, sage ich mal, das muss also auf jeden Fall locker in Richtung 20 Euro irgendwo gehen, sonst bleibt ja für ihn nicht viel übrig. Also dann fände ich das ja doch ein bisschen sehr sparsam. Ja gut. Dieser Festakt, der ist im Grunde genommen halt, sage ich mal, zwar für euch auch so ein bisschen offiziell der Endpunkt für euer Projekt, das ist für euch dann damit ganz offiziell beendet. Aber was erwartet denjenigen, der sich auf den Weg nach Weißenhorn ins Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium macht? Was kann er an dem Abend sehen oder hören? Sieht er irgendwelche, weil der Charles beschäftigt sich in den letzten Jahren mit einem neuen Hobby, habe ich gehört.
Ja, also er malt ganz fleißig. Wir werden noch ein Bild dort von ihm zur Verlosung dabei haben.
Ein Original?
Ein Original, ja, das er in der Todeszelle gemalt hat. Ja, wenn Sie schon ansprechen. Was erwartet Sie? Wenn Sie da kommen, es gibt einige Redner, die am Anfang einführen werden ins Thema, das aus ihrer Sicht auch erzählen werden, wie das auf Sie wirkt, das Projekt. Und das Kernstück oder Herzstück wird natürlich die Präsentation des Buches selber sein, wo wir nicht nur den Themenbereich Todesstrafe beleuchten, sondern auch eben die Kunst und was sie für Charles bedeutet, so ein bisschen Psychohygiene und dann immer wieder auch mit Stellen aus dem Buch belegen und kombinieren. Und wir werden auch aus der Musikfachschaft unterstützt. Da werden einige Schüler noch musikalisch den Rahmen, ja, was wäre jetzt das gute Wort dafür? Gestalten, mitgestalten.
Wird es an dem Abend, also am 31. Januar, auch möglich sein, vor Ort das Buch schon zu kaufen?
Davon geben wir aus. Also ich möchte es ja nächste Woche dann veröffentlichen und auch die gedruckte Version bestellen.
Ein paar Bücher schon mal abrufen.
Ein paar Bücher, also so an 100 habe ich mal gedacht. Ich hoffe, das reicht dann. Ansonsten muss man doch an die Buchhandlungen herantreten. Mhm. Ja. Und dann ist es eigentlich, hoffe ich, doch am 31. verfügbar. Mhm. Alles andere würde mich traurig stimmen.
Mhm. Okay. Aber wie gesagt, wer dieses Buch gerne mal lesen möchte, also wirklich aus erster Hand von einem immer noch einsitzenden und weiterhin kämpfenden Todeskandidaten in den USA, wo übrigens laut meinen Informationen zurzeit 3.100 Kandidaten in dieser Death Row sitzen, der kann sich dieses Buch unbesiegt, unschuldig in der Todeszelle überall über einen Buchhandel bestellen oder halt als E-Book auch. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt nochmal, ob wir mal ein bisschen Musik machen. Herzlich willkommen zurück bei Radio Free FM. Wir haben heute hier den Werner Pistracher und seine Schüler vom Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn, die ein sehr faszinierendes und sehr arbeitsintensives Projekt ziemlich hinter sich haben. Sie haben übersetzt von einem Kandidaten in der texanischen Todeszelle das Buch Warrior Within, kommt auf Deutsch hier auf den Markt unter dem Titel Unbesiegt, unschuldig in der Todeszelle. Jetzt haben wir gerade gehört, am 31. Januar wird das in einem ganz glorreichen Festakt mit Beteiligung von Funk, Fernsehen, Presse, Bürgermeister und allem Möglichen vorgestellt. Das Ganze kostet natürlich auch so ein bisschen was, insbesondere die angesprochenen 100 Exemplare, die dann da auch schon in gedruckter Version vorliegen sollen. Fundraising fiel hier schon als Stichwort. Wo kommt das ganze Geld her?
Ja, also ich bin Madeleine nochmal und ich bin dann mit der Lisa zusammen und dem Herr Pistracher an einem Nachmittag durch Weißenhorn gelaufen und sind dann eben zu bestimmten, ja, in bestimmte Läden oder ja, Buchhandlungen oder ähnliches rein, wo wir dachten, dass die vielleicht was spenden können oder wollen. Und haben dann eben nachgefragt, ja, ob die sich das vorstellen könnten. Und ja, da haben die eben je nachdem mehr oder weniger große Beträge gespendet.
Also ihr seid ganz klassisch eine Bettelrunde gezogen und habt das Projekt kurz vorgestellt, um halt ein bisschen Sponsorengelder zu sammeln, um zum Beispiel halt jetzt den ersten Andruck quasi zu finanzieren.
Ein gutes Fundraising läuft natürlich schon eine Weile. Wir haben letztes Jahr schon einen Osterbazar gemacht, um das anzustoßen, und heuer einen Weihnachtsbazar. Beide Bazare sind finanziell eingeflossen. Das waren auch 600 Euro, die die Leute da unterstützend beigetragen haben. Und wir haben auch schon mehrere Verlosungen von Bildern gehabt, die Charles selber gemalt hat. Also sonst hätten wir die 1200 Euro auch nicht zusammengekriegt.
Das heißt, bei den Bazaren, das waren ja dann eher aus der Elternschaft eigentlich Geldbeiträge, die da gekommen sind. Als ihr gezielt für das Fundraising unterwegs wart, wie sind denn die Reaktionen von den Geschäftsleuten in Weißenhorn gewesen, als ihr denen dieses Projekt vorgestellt habt? Haben die da erstmal schockiert drauf reagiert oder interessiert? Oder haben die überhaupt nachgefragt?
Ja, die waren ganz unterschiedlich. Die meisten waren sehr freundlich und haben sich auch dafür interessiert. Es gab manche, die dann eher so abweisend waren und das eben nicht so ganz verstanden haben. Ja, aber die meisten haben sich ziemlich interessiert und haben auch nachgefragt und ja, unterstützen uns dann auch.
So ist es recht. Naja, gut. Ich sag dazu jetzt nichts. Ihr habt ja dann in Zukunft wieder ganz viel Tagesfreizeit. Wie geht's denn so weiter danach? Jetzt habt ihr ja ein richtig großes Projekt eigentlich so vor der Brust gehabt. Wie geht es bei Ihnen weiter? Haben Sie schon das nächste Buchprojekt in Angriff oder haben Sie vielleicht erstmal ein weniger aufmerksamkeitsstarkes Thema jetzt vor der Brust?
Also erstmal müssen wir das nur ordentlich zum Abschluss bringen am 31. Januar mit unserem Festakt und der Vorstellung des Buches, und dann wollen wir natürlich auch das Buch nur etwas bewerben. Also wir werden jetzt nur Organisationen anschreiben, die jetzt Menschenrechte auf der Tagesordnung haben, dass die das vielleicht auch noch auf ihren Websites einstellen. Es kommt auf die Schul-Homepage. Ja, solche Dinge, auch Lehrerverbände oder irgendwelche Organisationen, die wir jetzt von der Schule aus kontaktieren können, die braucht man natürlich auch noch mit im Boot, damit wir das Buch ein bisschen bekannt machen, weil es ist ja ein Thema, das sich nicht von selbst bekannt macht, das ist kein Liebesroman, das von sich aus schon Tausende kaufen, sondern einfach auch wirklich schwierige Sache zum Lesen, also man muss schon sich Zeit nehmen dafür und so, und da braucht man natürlich auch von solchen Institutionen nur Unterstützung, damit das läuft.
Das Original wurde ja 2006, glaube ich, veröffentlicht in den USA.
Ja.
Wie findet denn eigentlich der Charles als Autor dieses Projekt hier, beziehungsweise hat er auch im Grunde genommen von euch immer so ein bisschen halt ein Feedback bekommen, wie es vorangeht, wo ihr gerade steht, oder Sie sagten vorhin, es ist ein Briefkontakt da.
Ja, ich stehe eigentlich regelmäßig in Briefkontakt mittlerweile, damit es etwas beschleunigt ist, schicke ich eine E-Mail nach Amerika, die wird dann dort ausgedruckt von einem Freund von ihm und ihm in die Todeszelle als Printausdruck gebracht, und er schreibt dann wieder einen normalen Brief zurück. Das dauert schon 3 Wochen und das ist lang genug, um jetzt hier regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Ja, so hat er auch alles mitgekriegt, er hat auch Weihnachtskarte geschrieben und immer wieder sich überschwänglichst bedankt bei allen Schülern und Eltern, die ihn da unterstützen. Also da ist schon ein reger Kontakt da.
Also für ihn ist es auch, sage ich mal, dann denke ich mal halt einfach auch irgendwo so ein bisschen eine Motivation oder vielleicht eine moralische Unterstützung, dass er einfach halt sieht, auch wenn er da, er sitzt doch in einer Einzelzelle, oder? Mhm. Wenn er da so in seiner Einzelzelle sitzt und da schon seit vielen, vielen Jahren, dass er doch nicht so ganz allein ist.
Also er schreibt auch immer, die finanzielle Unterstützung ist super und ganz toll wichtig, aber genauso wichtig ist auch die mentale Unterstützung, dass man sieht, dass man nicht hier vergessen in seiner Einzelzelle da verschimmelt.
Verrottet, ja.
Oder versauert. Also da ist er echt auch glücklich, dass er sowas da auch hat.
Ja. Wobei ich gerade bei dem Auszug, den der Michael vorgelesen hat, war ich im Grunde genommen positiv überrascht, dass es da ja doch so eine Art Ehrenkodex gibt unter diesen Todeskandidaten. Ja. Ich meine, gut, den ihr Hauptthema schweißt ja vermutlich auch zusammen.
Ja. Also er schreibt, die einzelnen Trakte sind ganz unterschiedlich. Aber eine Stelle hat er auch drinnen, wo er sagt, der Todestrakt ist eine der zivilsten Gesellschaften, die es gibt. Weil wenn du nicht respektvoll mit den anderen umgehst, schlagen sie dir ins Gesicht, bringen die um oder sonst was. Das heißt, der Respekt wird ganz groß geschrieben und man ist ganz vorsichtig im Umgang miteinander.
Mhm. Hätte man sich eigentlich so als Außenstehender, der sich da jetzt nicht mit beschäftigt hat, eher ganz anders vorgestellt, ja. So nach dem Motto.
Nee, fand ich auch total überraschend.
Ja. Und deswegen, also wie gesagt, das hörte sich ja wirklich an, als ob es da halt einen gewissen Ehrenkodex gibt. Und er hatte ja so seine Befürchtung, dass er sich da gleich irgendwem in eine gewisse Abhängigkeit und irgendwie in die Hand begibt. Aber genau das Gegenteil ist einfach der Fall.
Das Kapitel heißt natürlich auch erste Freundschaften, also wo er drauf eingeht, wie er auch Kontakte geknüpft hat im Todestrakt und so. Mhm.
Von der Aussicht für ihn jetzt im Moment, da hat man vorhin ja schon kurz was gesagt, also Sie hatten mir das schon mal so skizziert, es gibt 5 Revisionsstufen, durch die er theoretisch laufen könnte.
Genau.
Und davon hat er schon einige...
3 durchlaufen, ja.
Okay.
Also wenn es von der 5. Revisionsstufe vom Supreme Court dann auch nur das Todesurteil bestätigt wird, dann kriegt er oder würde er einen Hinrichtungstermin kriegen und dann hingerichtet werden. Im Moment sind einige Verfahren in Texas anhängig, weil seit Mai 2012 die Möglichkeit gibt, gegen schlechte Vertretung im Ursprungsprozess zu klagen. Es gab es vorher nicht, diese Möglichkeit, und das haben natürlich viele wahrgenommen, da dagegen jetzt zu klagen, aber es ist immer noch in der Schwebe, ob das jetzt durchgeht. Er hofft natürlich ganz intensiv, dass einfach alles nochmal auf Null gesetzt wird und er seinen Ursprungsprozess wiederholen darf.
Aber ansonsten, was ist denn sein Ziel? Ist sein Ziel ein Freispruch oder ist ein möglicher Ausgang von dieser ganzen Geschichte, dass er halt nur eine lebenslange Freiheitsstrafe bekäme?
Das wurde ihm sogar angeboten. Wenn er sich schuldig bekennt, hätte man ihm eine lebenslange Haftstrafe angeboten. Aber er hat gesagt, er ist unschuldig und er wird auch nicht auf dieses Angebot eingehen.
Kein
und deshalb
Deal.
Sitzt er auch zum Teil. Kein Deal.
Genau. Also sein Ziel ist ganz klar ein Freispruch.
Ganz klar ein Freispruch.
Okay. Gut, dann hätten wir jetzt nochmal eine letzte Musik, bevor wir uns gleich nochmal kurz verabschieden. Ein letztes Mal herzlich willkommen zurück bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Anja Schulz. Ich habe heute hier sitzen einen Teil vom Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium aus Weißenhorn, die als Projekt das Buch von Charles D. Flores, Warrior Within, auf Deutsch übersetzt haben, zu Deutsch Unbesiegt, unschuldig in der Todeszelle. Kann man in Zukunft in Printversion oder als E-Book käuflich erwerben und unterstützt den Charles bei seinen Gerichts- und Anwaltskosten und vielleicht auch irgendwie mental über gute Vibrations. Damit ist unsere Stunde hier schon fast rum. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Zum einen für die Arbeit, die ihr da gemacht habt. Das ist ja, sage ich mal, halt wirklich ein Stück, was ihr da zu wuppen hattet. Und zum anderen dafür, dass ihr heute hier hingekommen seid und auch mal ein bisschen gesehen habt, wie es hier im Radio funktioniert. Dann verabschiede ich mich schon mal und ich war nicht alleine hier und deswegen könnt ihr jetzt nochmal alle euch verabschieden. Also neben mir ist der
Thomas,
Michael,
Stefanie,
Lisa,
Madeleine
und der Herr Pestracher.
Und der Herr Pestracher, wunderbar. So, das war Radio Free FM mit unserer Sondersendung. Und ja, da würde ich sagen, haben wir dieser ganzen Geschichte nichts mehr hinzuzufügen. Wer mag, kann sich am 31. Januar 19.30 Uhr ins NKG Buchenweg in Weißenhorn auf den Weg machen und kann da an diesem Festakt teilnehmen, sich das Ganze mal vor Ort angucken, anhören, Bilder vom Charles ansehen. Und auch vor Ort ganz frisch die Erstausgabe käuflich erwerben. Und ansonsten verweisen wir an den gängigen Buchhandel. So, das war's für heute. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Anja Schulz und ihr hört Radio Free FM.
Free FM. Auf 102,6. For you.